haben gestern intensiv die Vorträge diskutiert. Wir sind dann auch dazu gekommen, ausgehend von den verschiedenen Praktiken zu diskutieren, was da mögliche Ambivalenzen sind, haben uns im Zuge dessen auch mit dem Ambivalenzbegriff und dem Transformationsbegriff und dem Konfliktbegriff auseinandergesetzt. Und das Ziel für heute ist, an diese Diskussion gestern anzuschließen. Wir werden zwei Vorträge heute haben, nämlich von Michael Opielka und von Thomas Melder. Die Idee war eigentlich, vier Vorträge zu haben, die jeweils auch zu diesen Praxisfeldern passen. Wir haben jetzt zwei Vorträge, die zu den zwei dieser Praxisfelder passen. Jantje Halberstadt hat mir heute Nacht um 2 irgendwie geschrieben, sie hat Magen-Darm und ist unglücklich. Und heute um 9:30 hat sie mir geschrieben, sie liegt immer noch im Bett. Also das ist vielleicht dann der Effekt, den man hat, wenn man im Februar Tagungen macht, aber das ließ sich nicht anders einrichten. Ja, also wir werden zwei Vorträge haben. Ich denke, die sind unterschiedlich genug nach allem, was ich so erwarte, um hier tatsächlich nochmal auf einer anderen Ebene in die Diskussion zu kommen. Wir würden dann im Anschluss an die beiden Vorträge, also natürlich Rückfragen nach den Vorträgen und im Anschluss daran vielleicht so eine kleine Wrap-up-Diskussion, dann machen wir eine Pause und dann käme Podiumsdiskussion, die, glaube ich, angesichts der Gruppengröße dann auch eine Gesamtdiskussion durchaus ist. Und dann würden wir ein bisschen früher die ganze Veranstaltung beenden können. Wir würden dann am Schluss nochmal auf Publikationen und solche Möglichkeiten eingehen. Gut. Michael Opielka, ich habe ihn kennengelernt über seine jüngste Publikation, die hier vorne, glaube ich, auch liegt, zur sozialen Nachhaltigkeit. Ihn zeichnet aus, dass er sowohl Nachhaltigkeit aus einer wissenschaftlichen Perspektive betreibt, er ist Professor auch in diesem Bereich, und aber auch aus einer Beratungsperspektive und hat seine im Prinzip eigene Firma, wenn man das so sagen kann, oder Firma ist vielleicht sein eigenes Institut, wo also eine Transformationsberatung auch noch auf einer anderen Ebene stattfindet, also als nur auf dieser reinen Kreativraum-Zentralgebäude-Reflexionsebene auf die ganze Geschichte. Und ich finde sehr spannend diese Verbindung von einer starken sozialwissenschaftlichen und insbesondere soziologischen Perspektive, Tackett Parsons hattest du ja gestern auch schon erwähnt, und einer großen empirischen Nähe zu dem, was in diesem breiten Praxisfeld tatsächlich passiert. Und ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Schön, dass du da bist.
Ja, danke Anna Henkel, danke Anna für deine freundlichen Worte. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, in diesem sehr attraktiven, wenn auch gleich umwegstarken Gebäude. Ja. Das muss man schon sagen. Also ganz schön, schön, da freue ich mich über die Aufmerksamkeit. Vielleicht vorab ein einziger Satz. Wir haben hier gehört in den Vorträgen bisher lauter starke Thesen und steile Thesen, egal aus welcher Altersgruppe diese Thesen formuliert worden sind. Und da möchte ich sozusagen auf keinen Fall nachstehen. Ja? Das heißt, ich rage auch überhaupt nicht heraus, will ich damit auch sagen. Also ich bewege mich sozusagen auf dem Niveau dessen oder in dem Denkmilieu dessen, was wir jetzt gehört haben. Das bedeutet aber natürlich auch, dass man damit rechnen muss, dass man eins auf die Rübe bekommt. Und wie heißt es bei unserer künftigen Kanzlerin? Eins auf die Fresse. Na gut. Ja, Andrea Nahles habe ich gemeint. Ja, kann ja passieren, kann alles passieren. Also, man muss sich immer die richtige Konstellation, die richtige Bedingungen, dann kann es passieren. Aber ich will, also mal, um ernsthafter zu sein, ich habe mit den Veranstaltern ein Thema abgesprochen, was in der Tat so lang ist, dass es überhaupt nicht richtig mal auf eine Folie passt, ja? Nämlich zur Spannung zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung und warum Transdisziplinarität und Beratung hier vermitteln. Ich will versuchen, dies in mehreren Schritten zu diskutieren und gleich vorab in der ersten Folie die Zusammenfassung meines Vortrages präsentieren, die ich am Ende nochmal aufrufe. Das ist sozusagen mein didaktischer Impuls. Ich will schauen, ob das, was ich behaupte, mit Ihnen und euch hier zu machen, auch das ist, was ich tue. Also what you see is what you get, ist die Hoffnung. Und insoweit will ich, wie ich schon auch eingangs angesprochen habe, vor dem Hintergrund eines Paradigmas argumentieren oder eines, sage ich mal, intendierten Paradigmas, Forschungsparadigmas der sozialen Nachhaltigkeit und dies auf das Management von Ambivalenzen beziehen. Und dazu greife ich sozusagen die beiden Grundströmungen dessen auf, was ich meine mit dem Begriff soziale Nachhaltigkeit gut fassen lässt, nämlich auf der einen Seite die große Strömung von Soziologie, Sozialpolitik und Sozialreform. Ich erwähne nur einen berühmten Autor, aber ich könnte viel erwähnen, Max Weber, der genau zu diesen Themen jeweils Bedeutendes geschrieben hat. Und die managen seit dem späten 19. Jahrhundert die Ambivalenzen der kapitalistischen Entwicklung. Der zweite Strang, Nachhaltigkeitsforschung, Sustainability Sciences, Umweltpolitik und Ökologisierung, oder man könnte auch sagen Wachstumskritik, managen seit dem späten 20. Jahrhundert die Ambivalenzen der industrialistischen Entwicklung. Das wäre sozusagen eine sehr vereinfachte Ausgangslage. Und beide basieren auf der Rekombinierung und Mobilisierung ökonomischer, politischer, kultureller und ethischer Präferenzen von Akteuren. Wer von Ihnen Parsons geschult ist, wird sofort sehen, natürlich schwingt das Agile-Schema hier gleich mit, sonst würde ich nicht von vier Handlungsmodalitäten sprechen, die bei mir leicht modifiziert sind gegenüber Parsons, weil dazu habe ich zu viel Hegel gelesen und zu wenig Kant. Also um Parsons sozusagen nur einfach zu folgen. Aber die Grundidee halte ich von Parsons für vollkommen richtig. Wir leben mit vier Weltverhältnissen, mit dem Verhältnis zur äußeren Umwelt, sozusagen das Adaption-Level. Wir leben mit einem Verhältnis zu uns selbst und das machen auch Gesellschaften in einem Verhältnis zu sich selbst, Goal Attainment. Und wir leben in einem gemeinschaftlichen Modus, der, wie ich das sagen würde, der Kommunikation mit anderen, der Integration, der Vertrauensbildung. Und wir leben in einem Modus des Sinns, also der Strukturerhaltung, wie das bei Parsons mit Latent Pattern Maintenance gemeint war. Also diese Grundidee, dass wir in vier grundsätzlichen Weltverhältnissen leben, die etwas mit der anthropologischen Ausstattung des Menschen zu tun haben und dann in einer voluntaristischen Handlungstheorie wiederum mit der Konstruktion von Institutionen. Also da wir im weitgehend akademischen Milieu hier sind, begnüge ich mich hier sozusagen mit einem kurzen Dropping von solchen Begriffen, die Sie vielleicht in Ihre Frühzeit, Ihrer Studienzeiten zurückrufen. Ansonsten empfehle ich für solche Zwecke Wikipedia. Geben Sie Parsons ein und Agile, dann finden Sie Nötiges. So, nee, aber dann der zweite Argument, jetzt komme ich zu dem inhaltlichen Argument, was den Vortrag betrifft, also aber auch schon einmal ganz verdichtet, nämlich transdisziplinäre Forschung im Doppelsinn der Entwicklung von grundlagenorientierten Metadisziplinen wie zum Beispiel Sozialpolitik, soziale Arbeit, Sustainability Sciences, aus meiner Sicht alles Metadisziplinen, deswegen Transdisziplinen und der systematischen anwendungsorientierten Einbindung von Praxis als Problem und durch Akteure, trägt zur wissensbasierten Konstruktion von Institutionen bei, die bisherige Praxen transformieren und ist insoweit transformative Forschung. Also als Institutionen begründende, Institutionen unterstützende Forschung, insoweit ist sie transformativ. Das wäre sozusagen meine These vorab. Jetzt werden wir ein bisschen in die einzelnen Schritte reingehen. Ich hoffe, ich sehe schon, die Gesichter sind nicht unbedingt von absolutem Verständnis gezeichnet. Das macht nichts. Ich versuche jetzt noch mehrere Wellen ein bisschen verständlicher zu machen. Und am Ende werden Sie die Folie nochmal sehen mit einer leicht geänderten Überschrift. Dann werden Sie denken, ja, genau so ist es. Oder werden natürlich genau das Gegenteil denken. Das werden wir ja sehen. Wir steigen also gehe sozusagen durch drei thematische Blöcke, durch drei Blöcke hindurch. Zum einen spreche ich über das Problem der Forschungspraxis. Das mache ich sehr kurz, weil ich über das Problem des Holismus sprechen, oder man könnte sagen der Ganzheitlichkeit. Systemiker unter Ihnen haben natürlich auch ihre Begriffe dafür. Also kann man sowas überhaupt, kann man ganzheitlich denken, kann man überhaupt Zusammenhang denken, Komplexitätsdenken überhaupt betreiben, ist Politik überhaupt komplexitätsfähig etc. Als Problem der Beratung von Politik und Gesellschaft. Ich sage gerade bewusst von Politik und Gesellschaft. Natürlich im Kern spreche ich jetzt von Politikberatung. Aber wenn wir genauer hinschauen, werden wir feststellen, dass wir haben gerade auf dem Weg hierher gesprochen über das Problem der Repair-Cafés. Und Repair-Cafés sind natürlich einerseits, in dem Fall werden sie politisch induziert, finanziert, jedenfalls diese Vernetzung davon, durch eine Landesregierung finanziert dafür irgendeine Summe, die jedenfalls zum Auskommen reicht, ne? Also, naja, so sieht, ja, du siehst jedenfalls gut genährt aus. Also, da, ich meine, nicht unterernährt, das heißt, das macht man immer aus. Es ist vielleicht nicht besonders toll, aber es ist was. Ja, aber die interessante Frage ist ja, warum macht man das? Weil man ja die Gesellschaft sozusagen in Prozesse hineinbegeben will. Und die Interaktion von Politik und Gesellschaft ist ein komplexes und interessantes Thema für sich. Zweiter Block ist, werde ich kurz über soziale Paradigma, soziale Nachhaltigkeit als Paradigma sprechen. Ich werde es versuchen zu konzentrieren, wird hoffentlich trotzdem verständlich sein. Und dann werde ich sozusagen das nochmal mit den SDGs in Verbindung bringen, was ich am Anfang auch schon tun werde. aber noch mal etwas vertiefen. Also erstmal Holismus als Problem. Ich bringe ein Beispiel aus dem Projekt. Ich komme gerade von einer Konferenz her. Vorgestern haben wir eine zu große Zukunftskonferenz organisiert in Schleswig-Holstein. Da geht es um ein Projekt. Wie kann man eigentlich Altenhilfe im Jahr 2045 sich vorstellen? Aber Altenhilfe sozusagen als ein Element sozusagen eines Umgangs der Gesellschaft mit Alter. Nur als ein Beispiel. Jetzt, da kommt man auf den Gedanken, aber dachte, wir betrachten das als einen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030. Das war unsere Ausgangshypothese. Haben wir dann versucht, wie können wir überall alt werden? So eine Frage. Ich will jetzt in die Details der Frage nicht eingehen. Da haben wir ein komplexes Projekt gemacht, Trendanalysen geschrieben, Zukunftswerkstätten organisiert, eine Online-Befragung gemacht und eben vorgestern eine große Zukunftskonferenz. Also das macht eine typische Beratung von Gesellschaft, in dem Fall finanziert durch einen Wohlfahrtsverband, das Diakonische Werk. Die haben relativ viel Geld dafür in die Hand genommen. Dazu haben wir ein paar Sachen veröffentlicht, das kann man auch runterladen, kann man sich auch bestellen. So, und jetzt aber das Problem, wir haben dann Trendanalysen gemacht zu 7 Trends, demografischer Wandel, soziale Veränderungen, einerseits sozusagen so Hintergrundentwicklungen, also wo indirekte politische Einflussmöglichkeiten bestehen und 4 Dimensionen, wo man tatsächlich Zukunftsgestaltung durchaus politisch und gesellschaftlich beeinflussen kann, nämlich wie erfolgt Pflege und Pflegeerbringung, wie geht man mit Technologien um, welche Rolle spielt Mobilität und welche Rolle spielen die sozialpolitischen Leistungssysteme. So, das haben wir dann Trend einmal beschrieben, haben wir gemacht, aber Sie ahnen schon, das Ganze geht irgendwie um einen ganzheitlichen Blick auf das Ganze. Aber einfach ist es natürlich nicht. So sieht es dann zum Beispiel aus. Ne? So als ein Beispiel. Ne? Wir haben also versucht, mal das einzubetten in eine SDG-Interpretation, diese 7 Trends sozusagen mit SDGs in Verbindung zu bringen. Und wer von Ihnen oder von euch sich sozusagen schon mal beschäftigt hat mit dem Thema SDGs, was ich sehr empfehle, ne? Der stößt dann zum Beispiel auf Publikationen wie diese hier, Policy Coherence to Achieve the SDGs using Integrated Simulation Models to Assess Effective Policies. Dann finden wir ja, Overview of the SDGs are subjective, the outer green. Also da kommt schon das Problem, also sieht ja nicht gerade übersichtlich aus. Ja, kann man nicht gerade sagen. Ne? Also was hängt jetzt alles mit wem zusammen? Aber da sieht man einfach nur mal ein Bild, typisches Bild, was viele Soziologen liefern. Allgemeine Schema da, was genau die Logik ist, versteht man nicht. Dann versucht man es ein bisschen quantifizieren. Eine sehr vom ICSU, International Council for Science, eine sehr schöne Analyse, ein dickes Paket, A Guide to SDG Interactions from Science to Implementation, eine sehr anschauenswerte Publikation. Da versucht man jetzt Indexbildung zu betreiben, durchaus interessant. Ne? Aber erstmal, ich würde mal sagen, intellektuelles Unternehmen. Also die Ergebnisse sind noch offen. Mein Fazit, These 1, das Forschungsparadigma soziale Nachhaltigkeit und natürlich generell ganzheitlich denken erfordert eine holistische Forschungspraxis, die enorme Anforderungen an Konzeptualisierungen, Indexierungen, Skalierungen und so weiter und Auswertungsstrategien stellt und Überforderungen nahelegt. Das Problem ist, dass Indexierungen ohne normative Privilegierung von Indikatoren nicht möglich sind. Das ist sozusagen eine indirekte Antwort auf einen Teil der gestrigen Diskussion. Also jede Indexbildung ist eine Normativierung. Es geht überhaupt nicht anders. Du musst sozusagen Präferenzen definieren und sagen, welchen Index hältst du für wichtiger. Du kannst dann auch den Weg gehen, den zum Beispiel dann das SDSN-Network macht mit der Bertelsmann-Stiftung, dass sie praktisch 170, nach dem Ende sind es 170 Subziele und nachher über 320 weitere Indikatoren schlichtweg flächig definiert. Ne? Aber ein klassisches Beispiel dafür ist, sind Geldautomaten pro Kopf der Bevölkerung, ist ein Indikator für SDG 8, vergleichbar mit dem Bevölkerungsanteil, der in absoluter Armut lebt. Das ist ein Indikator für SDG 1. Also, wenn ich jetzt das einfach nur flächig anschaue und sage, ist es gleich viel wert? Naja, würde ich sagen, großer Unterschied. Würde jeder auch sagen, der hier sitzt. Ja, ein paar Geldautomaten können wir verzichten, aber ein paar wenige Leute, die sterben, weil sie an absoluter Armut leiden, ist ein großer Unterschied. Aber genau da geht's los. Wenn ich einmal anfange, ist nur ein Beispiel jetzt zu indexieren, was ist wem wertvoller? Für die Geldautomatenindustrie ist natürlich dieser Faktor wichtig. Natürlich geht es da um Zugänglichkeit zum pekuniären System, ist mir schon klar. Aber dahinter stecken eben auch normative und Setzungsfragen. Zum zweiten Block, sozusagen hier, jetzt kommen wir zum Thema soziale Nachhaltigkeit. In dem Büchlein, das vorher schon erwähnt worden ist, habe ich sozusagen mal 4 Dimensionen unterschieden, eigentlich, wenn man ein weites Verständnis von sozialer Nachhaltigkeit hat. Also 4 verschiedene Themendimensionen. Erst einmal, also 4 verschiedene, eine Themendimension ist erstmal das Faktische. Soll ich es jetzt hochhalten oder was? ich halte es jetzt hier mit hoch, bin aufgefordert worden, kann man aber auch, liegt da vorne aus, kann man sich anschauen, also ich kenne es auswendig. Also faktisches, also die Frage, was sind die Tatsachen? Also empirische Forschung zur sozialen Nachhaltigkeit, SÖF-Programm, FONA, sind für mich typische sozusagen Themenfelder, wo ein Thema aufbereitet wird, in verschiedenste Richtung. Die zweite sozusagen ist die Dimension, ist die Frage des Politischen, nämlich die Anwendungs- und Transferorientierung von Wissenschaft und Einführung von Reallaboren etc. Das ist für mich sozusagen die mit der Translation, sagt man heutzutage teilweise. Die dritte Ebene, wir landen schon wieder, haben Sie da die Parsonsche Vierstufung im Kopf, das Organisatorische, also wie erfolgt die Gemeinschaftsbildung? Und die ist natürlich in der Wissenschaft auch eine, die verschiedene Dimensionen hat. Sie erfolgt eben, indem man interdisziplinär operiert. Das ist die rein disziplinäre Theorie reicht zweifellos nicht aus, auch wenn wir Soziologen der Auffassung sind, dass wir eigentlich für alles zuständig sind. Ja, glaube ich schon, sind wir irgendwie auch. Aber viele Sachen wissen wir auch nicht. Also muss man ehrlich sagen. Also wir sind echt nicht schlecht. Also wir Philosophen wissen natürlich noch mehr als wir. Wir Theologen natürlich noch mehr. Aber wir Soziologen sind schon relativ weit. Ändert nichts daran, dass wir trotzdem vieles nicht wissen. Dann Transdisziplinarität habe ich schon angesprochen und Neodisziplinarität. So eine Frage ist dann, wie weit bilden sich aus Transdisziplinen dann wieder neue Disziplinen heraus? Gerade im Beispiel Sustainability Sciences kann man das ganz schön rekonstruieren, was da eigentlich stattfindet zurzeit. Und letztlich bei der Frage ist epistemische Dimension, nämlich geht das überhaupt? Holistisch, systemisch denken, kann man das überhaupt? Können wir das wissenschaftlich solide überhaupt machen? Da habe ich jetzt vorhin nur ein paar Blitzlichter hingewiesen, das ist natürlich weit entfernt von einer gründlichen Analyse. Und wenn man das sozusagen jetzt als Verwendungszusammenhänge von sozial betrachtet, das ist nämlich auch ein Punkt, die Nachhaltigkeitsdiskussion tut sich mit dem Sozialbrief extrem schwer. Einzelne Kollegen, wie der heute leider nicht anwesende Reinhard, haben ja gestern auch nochmal darauf angesprochen, Reinhard Pfiem darauf angesprochen, dass ja überhaupt diese Drei-Säulen-Modell in Frage zu stellen ist. Eine interessante Diskussion, die wir heute nicht sachgerecht wirklich wohl führen können werden. Ich nehme es erstmal als eine reine Heuristik, ne, die sich halt aus politischen kontingenten Verhältnissen ergeben hat, ne, die auch einen gewissen Plausibilisierungskontext hat, aber überhaupt keinen sozialtheoretischen Wert hat. Also die drei Säulen haben überhaupt keinen sozialtheoretischen Hintergrund. Das ist eine pragmatische Perspektive, ich habe das auch in meinem Buch ein bisschen versucht nochmal zu interpretieren, wie kam es dazu, ne, wie kam es dazu, dass die ökologische Bewegung sozusagen von zwei eben sozialen Klassenantagonismen konfrontiert worden ist und die eine sozusagen dann die ökonomische Priorität vertreten, die Unternehmerseite, die Wirtschaftsseite im weitesten Sinn und sozusagen die Gewerkschaftsseite und die NGO-Seite sich als Gegenbewegung gegen diese wirtschaftliche Fokussierung platziert hat. Insoweit haben wir ein Dreieck sozusagen, was diesen historischen Kontext hat. Die Frage ist aber, wie wird sozial behandelt? Und da meine ich, gibt es eben auch nochmal vier Verwendungszusammenhänge von sozial im Diskurs über soziale Nachhaltigkeit. Erstens, generell einfach Sozialforschung, was immer das jetzt genau heißt, Sozialforschung, aber weites Verständnis, es gibt ja manche Hochschulen können ja Sozialwissenschaften studieren. Meist so ein Containerbegriff, wo ein bisschen Juristerei reinkommt, Ökonomie, alles Mögliche kommt dann so rein, ein bisschen Soziologie, das und jenes. Dann gibt es eine soziale Nachhaltigkeit mit einem kleinen S, sag ich mal, geschrieben im Sinne einer sozialen Nachhaltigkeit, wie sie im Kontext üblicherweise Literatur verhandelt wird, nämlich eigentlich als eine Thematisierung von sozialer Ungleichheit, von Sozialpolitik im engeren Sinn. Also eine politische Verwendung von sozialer Nachhaltigkeit. Dann haben wir sozusagen soziale Nachhaltigkeit in zwei anderen Verwendungszusammenhängen, nämlich sozusagen im Sinne von Kommunikation. Also sozusagen, da finden wir eine ganze Palette gestern auf Themen, die hier angesprochen worden sind, die was mit Gemeinschaftsbildung zu tun haben, mit einem bestimmten Konzept von Bürgergesellschaft, also Gesellschaft sozusagen als Gemeinschaft, aber als moderne Gemeinschaft zu verstehen, also als Kommunikationsgemeinschaft. Und sozusagen die vierte Dimension, die haben wir auch in einem anderen Arbeitsgruppe gestern gesehen, soziale Nachhaltigkeit, wenn man so will, als ein Politikkonzept, nämlich als eine Integration von Nachhaltigkeitszielen in gesellschaftliche Programmatiken. Sozusagen, da habe ich einen Begriff, das werde ich gerne mal vertiefen, Öko-Wohlfahrtsregime. Also sozusagen als eine Erweiterung von üblichem Wohlfahrtsregime um ökologische Dimensionen. Und vielleicht, ja, dazu gleich noch etwas mehr. So, These 2, das Forschungsparadigma soziale Nachhaltigkeit muss in vier konzeptionelle Zugänge, Themen ausdifferenziert werden. Wie schon erwähnt, als sozialer Zugang zu Nachhaltigkeitsphänomenen, als soziale Nachhaltigkeit im Rahmen des Drei-Säulen-Modells, eben Fokus Ungleichheit, als holistisches Transformationsprogramm, analytisch wie angewandt, und als Politikkonzept. Und ich meine, dass alle vier Zugänge ihre Berechtigung haben, ja, und unverzichtbar sind. Also mein Argument ist nicht, dass eine davon ganz toll ist und die anderen sind ganz doof, Ja? Sondern alle haben ihre Berechtigung. Ja? Man muss nur wissen, dass es alle gibt und der ordentliche Systemiker, ich weiß nicht, ob es auch für den modernen Systemiker geht, also der altmodische Systemiker wie ich, der sagt sich, aha, mit Hegel, na, wenn bestimmte Positionen oder Stellenwerte, würde Gotthard Günther auch sagen, Stellenwerte nicht besetzt sind in einem sozialen Kontext, dann fehlt was. Ja, dann, wenn also zum Beispiel die Wirtschaft in einer Gesellschaft nicht besetzt ist, dann wird es hungrig. Ja? Und wenn die Politik nicht besetzt ist, dann wird es kämpferisch. Dann wird sie sich auch konstruieren. Also wir brauchen sozusagen, jeden Stellenwert muss besetzt sein. Das ist sozusagen der Hintergrund dieser Überlegungen. Und zum dritten Schritt, Wohlfahrtsregime. Sie alle kennen die Wohlfahrtsregime von Esping Anderson, zumindest haben Sie davon gehört. Ich habe diese Idee des Esping Anderson Modells mal weiterentwickelt, schon vor einigen Jahren, indem ich ein viertes Wohlfahrtsregime aus sozialtheoretischen und phänomenologischen Gründen dazu sozusagen erfunden habe. Das habe ich nicht ganz alleine gemacht, ich habe da auch mit Kollegen zusammengearbeitet, vor allem aus der Schweiz. Ich habe mal ein Buch gemacht, Wohlfahrtsstaat, Wohlstand durch Gerechtigkeit. Da haben wir die Schweiz mal untersucht. Und da habe ich mit dem damaligen Präsidenten der Schweizer Vereinigung für Sozialpolitik, haben wir die Idee, oder habe ich meine Idee mit ihm mal abgeprüft, aber auch veröffentlicht, und haben die Schweiz als einen weichen Garantismus bezeichnet. Was heißt Garantismus? Dahinter steckt die Grundidee, dass nämlich Esping Anderson, anders als viele Autoren das später verstehen, bis heute verstehen, die ich teilweise sehr schätze, wie Stefan Leibfried, aber die verstehen das Esping Andersche Grundidee nicht. Die meisten Feministinnen leider auch nicht, ob sie Jane Lewis sind, Birgit Veröffinger versteht es, aber die meisten verstehen es nicht. Nämlich, dass hinter Esping Anderson eigentlich ein Theoriegedanke über Steuerung dahinter steckt. Es markiert, aber er baut es nicht richtig systematisch aus. Nämlich, er sagt, diese vier Wohlfahrtsregimetypen, das Liberale, hat mit der Dominanz von Marktverhältnissen zu tun. Das sozialdemokratisch-sozialistische mit der Dominanz von Staatsverhältnissen, also mit Gleichheitszielen, und das Konservative mit der Dominanz von Bedarfs- oder Moralverhältnissen zu tun. Das ist sozusagen die Grundidee bei Esping Anderson. Das ist sehr, sehr vereinfacht, aber wenn Sie Esping Anderson lesen, ich habe von ihm leider nicht viel auf Deutsch veröffentlicht, aber viele von Ihnen sind des Englischen ja auch lesend gut mächtig, dann können Sie das lesen, dann werden Sie mir zugestehen, dass es so ist. Ja? Die Frage ist, wenn man jetzt ein viertes Regimemodell finden würde, was ja manche machen, mediterran sagen, andere konfuzianisch oder postsozialistisch, was auch immer, dann meine ich, müsste es auch dieser Steuerungslogik angepasst sein, die Esping Anderson entwickelt hat. Und die finde ich, kann man, und was meine Idee ist sozusagen, dass die Steuerungsidee jetzt in diesem vierten Modell ist sozusagen Ethik. Also nicht Markt, Staat oder Moral, sondern es ist Ethik, aber im Sinne des deutschen Verwendung von Ethik, nicht im Sinne der Amerikaner, der englischsprachigen, also nicht Moral Philosophy, sondern Moral im Sinne von Durkheim verstanden als informelles, als Normensystem und Ethik sozusagen als Wertesystem, also als Sinnsystem der Gesellschaft. Und da sozusagen ist der Fokus dann eben der Bürgerstatus, die universalistische Grundidee, und die Schweiz haut deshalb hin, aber nur weich, also ist kein harter Garantismus, weil die Schweiz tatsächlich in der Sozialpolitik etwas geschafft hat, was wenig andere Länder geschafft haben, nämlich zentrale Elemente am Bürgerstatus auszurichten. Das hat was mit ihrer politischen Logik zu tun, mit ihrer Idee von Repräsentanz, eben auch diese Kombination, also Konkordanzdemokratie als repräsentatives System und die sozusagen Referendumsdemokratie als unmittelbarer Zugang jedes einzelnen Bürgers zum politischen System. Also in dieser Kombination von beiden hat sich eben in den letzten 30, 40 Jahren ein sozialpolitisches System herausgebildet, was in dieser Form weltweit einzigartig ist. Also in dieser Ausprägung, auch wenn es viele gar nicht verstehen, aber wir haben in der Tat in der Schweiz eine Bürgerversicherung in der Krankenversicherung, dort leider mit dem Thema Kopfpauschale verbunden. Das ist sehr ungeschickt, weil es dadurch zu Verwirrung beiträgt und letztlich niemand nützt. Aber es ist eine Bürgerversicherung und in der Rentenversicherung ohnehin. Die AHV ist sozusagen die Blaupause für eine meiner Meinung nach vernünftige Bürgerversicherung im Bereich Rente. Soweit zum Thema Schweiz. Und in diesem Ding, wenn man das jetzt mal, ich will jetzt nicht in die Sozialpolitik eindringen, das ist ja gäbe es viel zu diskutieren, ist halt mein sozusagen Hausgebiet, aber wenn man dies jetzt mit der Nachhaltigkeit in Verbindung bringt, dann habe ich jetzt vier Konzeptionen sozialer Nachhaltigkeit damit in Verbindung gebracht, nämlich im liberalen Modell ein skeptisches, im sozialdemokratisch-sozialistischen Kontext ein enges, im konservativen ein internales und im garantistischen ein weites, was ich jetzt kurz beschreibe, was damit gemeint ist. Ich habe es kurz beschrieben, nämlich im skeptischen liberalen Verständnis versteht man unter sozialer Nachhaltigkeit eine Nachhaltigkeit ökonomischer Funktionalitäten. Beispiele dafür sind Generationengerechtigkeit, also ein typischer Fall ist Bernd Raffelhüschen, ein Ordoliberaler aus Freiburg, für den sozusagen eben Funktionalitäten selber als nachhaltiges Ziel wichtig sind. Auch das Thema öffentliche Investitionen, Verschuldung, schwarze Null sind typische Codes aus diesem Nachhaltigkeitsdiskurs. Aber wir finden es auch in bestimmten Teilgebieten. Lassen wir es mal. Das ist ein typisches, das heißt, das ist entscheidend und insoweit ist auch klar, dass für die meisten Liberalen Nachhaltigkeit, sage ich mal, höchstens subjektiv von Interesse ist, aber nicht institutionell. Ja, also das tun es immer schwer. Die Freiburger Programm damals von Baum und Co. war sozusagen Sonderfälle des liberalen Nachhaltigkeitsdiskurses. Es ist kein Zufall, dass die jetzige FDP da als Partei völlig ausfällt, überhaupt nichts zustande bringt. Als Einzelpersonen schon. Sobald natürlich ein einzelner FDP-Mann mal Minister ist für Umwelt, dann merkt er, huch, das ist ja ein Feld und versucht es irgendwie pragmatisch sich zusammenzubiegen. Aber die Grundidee ist erstmal, Funktionalitäten stehen im Zentrum. Für sozialdemokratische Mentalitäten ist Nachhaltigkeit im Wesentlichen ein Ambivalenzreduktionsprogramm. Nämlich als Konfliktreduktion und Umverteilungsprogramm. Und die Normative sind dann vertikale Verteilungsgerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit als Kritik. Na, Barbara, dein Ex-Chef, ne, deine Ex-Chefs kann man sagen, vor allem Klaus Dörre und Stefan Lessenich, für die ist es vor allem ein Kritikprogramm. Also der ordentliche Linke, er hat auch ökologisch, der ist jetzt auf dem grünen Auge nicht blind, der sieht es, aber es interessiert ihn vor allem als eine Kritik der Externalisierung. Also ich habe jetzt mal das Buch von Lessenich, was ich sehr schätze. Ich habe das im Untertitel meines Buches nach seinem Buch benannt, weil er hat eine Kritik der Externalisierung geschrieben. Er sagt, hey Leute, Stefan, ist ja interessant, was du sagst, aber ich schreibe es mal auf dem Weg zur Internalisierungsgesellschaft. Also, weil in seinem schönen Buch, was ich gut finde, ein schönes Buch von ihm, Neben uns die Sintflut, schätze ich sehr, aber da findest du auf 190 Seiten eine halbe Seite über, wie es weitergehen soll. Das ist aber für den Linken nicht problematisch, weil der Linke von Natur aus eher ein Kritiker ist. Das ist der Linke, ne? Der Linke an sich. Und wenn er dann plötzlich Verantwortung übernehmen muss, was macht er denn dann? Dann guckt er erstmal komisch, dann sucht er irgendwas und bastelt sich. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Also, und dann merkt er, es geht aber auch nicht so, Revolution klappt ja nicht immer, also macht man ökologische Modernisierung.
Und das ist dann. Wie würdest du das dann? Also, das was? Ist dann nicht links, sondern wie würdest du dich dann bezeichnen? Du bist ja kein Rechter, weil du das nicht, oder? Was ist denn dann?
Ich bin vom Sternzeichen her Waage.
Also es gibt Linke, Rechte und Waage.
Ich bin Schwabe, Waage, katholisch, Anthroposoph, wenn du das genau wissen willst, Familienvater, Großvater, was bin ich? Wer bin ich? Das gilt für uns alle. Niemand ist pur. Und wer pur ist, den muss ich bedauern. Die meisten von uns sind Mischwesen. Ja? Oder mehrere Seelen, mindestens zwei Seelen schlagen Ach in meiner Brust, heißt es mal. Also so ist es. Und das gilt für die meisten von uns. Deshalb, das sind jetzt Idealtypen im Weberschen Sinn, die ich beschreibe. Es sind jetzt nicht, damit tue ich natürlich sehr vielen Linken vollkommen Unrecht. Ja, wenn einer jetzt dabei sich getroffen fühlt, bitte verzeihen Sie mir. Internal. Der Konservativ hat auch ein Verständnis von Nachhaltigkeit, ist aber anders angelegt. Nämlich, der denkt ja immer in Gemeinschaftsmustern. Also, ob es jetzt traditionell korporatistisch, feudalistische Muster sind oder moderne sozusagen, aber immer in Gemeinschaft. Das Konservative denkt in Bedarfen, in Gemeinschaft. Hat natürlich immer auch eine Hierarchieaffinität, das ist klar, weil der Konservative die Hierarchie, die von früher her kommt, gut findet, weil sie eben früher war. Also es ist einfach der Konservative neigt einfach zur Affirmation oder dieses berühmte Satz von Tomasi di Lampedusa, was ich immer gerne zitiere, die meisten werden es ja vielleicht schon kennen, wir müssen alles ändern, damit es bleibt, wie es war. Na, also der Fürst bei Tomasi im Leopard, das berühmteste Zitat des Konservativen, meiner Meinung nach ist es gemacht. Was macht also der Konservative? Sagt Nachhaltigkeit als Erhalt und Reproduktion gemeinschaftlicher Kernsysteme. Das ist die Nachhaltigkeitsprogrammatik des Konservativen. Ja? Und dann hängt es natürlich überhaupt, was er als gemeinschaftliche Kernsysteme versteht. Ein Herbert Gruhl hat es etwas weiter gefasst. Es gibt also auch Konservative oder ein Zimmer von der CDU, der jetzt auch wieder Abgeordneter geworden ist. Die gehen bis an die Grenze sozusagen des konservativen Nachhaltigkeitsdenkens. Aber typisch sind dann so nachhaltige Vermögenskultur, Good Governance, finden Konservative auch richtig. Die finden Regierung an sich richtig, weil sie alles richtig finden, was für Ordnung sorgt. Ja? Also von den Konservativen ist Polizei, also finden Sie bei Pankhuke, der ist leider verstorben, sehr schönes Buch über soziale Polizei sprach, also Polizei CEY geschrieben. Polizei ist für einen Konservativen was ganz Wichtiges. Lorenz von Stein, die Grundidee, alles muss geordnet sein. Und Gemeingüter sind von den Konservativen sehr wohl vertretbar. Das ist eine Überschneidung auch mit dem klassischen grünen Linken. Der Konservative ist sehr für Gemeingüter. Das trennt ihn übrigens vom Liberalen. Der Liberale, der möchte möglichst wenig Gemeingüter. Der Konservative ist sehr für Gemeingüter. Natürlich nicht zu viel, sondern auch konservative Gemeingüter sein. Und Green Growth, Also Ralf Füchs, das sind so typische neokonservative Programmatiken. Das passt dann sehr wohl. Das ist sozusagen nicht rein ökologisch modernisiert. Es ist den Leuten zu kalt. Die wollen grünes Wachstum. Da muss mehr Geruch sein, mehr, wie hat es mal einer genannt, ein Soziologe, Kuhduft oder sowas. Ne? Ja. Das weite Verständnis, jetzt kommt zu der Frage, ja, wo bin ich, wo stehe ich selber? Na, ich finde alle richtig. Ja, aber ich bin natürlich ein Vertreter des Weiten. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass gesellschaftliche Transformation notwendig ist. Ja, und die Idee sind halt soziale Grundrechte, umfassende Partizipation. Die SDGs sind von meiner Meinung nach ein sehr interessantes Programm der komplexen Ambivalenzreduktion. Also versuch es irgendwie zu integrieren. Und so ein typischer Grundtopos ist zum Beispiel Wachstum von Qualitäten. Ja, also wir sind sehr für Wachstum, sagt der Garantist, das sage ich auch. Aber wir sind erstmal nicht primär fürs quantitative Wachstum, sondern Qualitäten sollen wachsen. Ja, soll endlich mal ordentlicher Französisch sprechen oder endlich mal richtig Deutsch. Oder endlich mal langsamer. Das wäre bei mir der Fall. So, was haben wir noch? Das nächste Thema. Warum geht es nicht weiter? Was ist hier los? Jetzt habe ich so lange geredet, dass ich das arme Gerät verschreckt habe. Haben Sie gemacht? Okay, also, das Forschungsprogramm Differenzierung wird aus differenzierungstheoretischer Sicht durch eine Erweiterung der Wohlfahrtsregimeperspektive auf Umweltregime und ihre Zusammenführung gewinnen. Zu erwarten ist dann der aus der bisherigen Regimedebatte bekannte Streit um Begründung und Vollständigkeit von Typologien. Auch dies zeigt, dass das neue Paradigma analytisch und nur unter dem Gesichtspunkt von Wahrheitswerten normativ angelegt ist. Ja, also es gibt dieses Wohlfahrtsregime, ein Umweltregime-Konzept gibt es noch nicht. Also ich kenne keines, ne? Ich halte es aber für sinnvoll, aber es wird auch dann nicht das Weisheit letzter Schluss sein. Da wird dann schon wieder jemand kommen und sagen, so was Blödes, viel zu wenig, wir brauchen 7 Typen oder bloß 2, was auch immer. So wird es dann sein. Das ist bei den Wissenschaftlern ebenso. So. Noch ein paar Gedanken zum sozialpolitischen Programm. Also es gibt eben eine methodische sozusagen Ebene, sozusagen eine Polity-Ebene, es gibt eine Policy- und eine Politics-Ebene. Ich sehe auf einer methodischen Ebene so ein holistisch-systemisches Denken und die SDG-Interaktion, die ich vorher erwähnt habe, scheint mir so ein methodisches Grundmuster zu sein. Das ist natürlich nicht so einfach, das in der Bevölkerung zu vermitteln, aber andererseits, wir Wissenschaftler müssen auch nicht immer so tun, als ob alles einfach ist. Andere Disziplinen machen das auch. Also bei meiner Hochschule, bei den Ingenieuren, bei den anderen, da finden die Leute es völlig normal, wenn sie da Texte bekommen und Schaubilder, die kein Mensch versteht in der Bevölkerung. Und wir Sozialwissenschaftler denken, wir müssen es alles allen verständlich machen. Das finde ich eigentlich nicht. Also wir können sagen, was das, aber es muss einen Sinn haben. Gesellschaft sozusagen auf der Ebene, eine Kritik der Externalisierung und vor allem ein Programm der Internalisierung. Und die Ideen, Garantismus habe ich angesprochen, als Aufhebung, dialektische Aufhebung, Menschenrechte, Capabilities, zentrale Dimension dabei. Amartya Sen würde ich als Garantist lesen. Ja? Commons, Gemeingüter. Da ist auch ein konservatives Moment drin, ist eben, so ist es. Und auf der politischen Ebene, politisch-soziale Innovationen, Stichpunkte Sozialwende, Agrarwende, völlig unterschätztes Thema, Energiewende, Anreise, Nudging, positive Migration, weiteres komplexes Feld. Also Nachhaltigkeitsdiskussion ohne Migrationsdiskussion wird schwierig. These 4, das Forschungsparadigma sozial nachhaltig erleichtert die Wissensbasierung und Legitimation sozialpolitischer Programme in einem weiteren Sinn, die auf eine Internalisierung von sozialen und ökologischen Problemlagen abzielen. Ein kontinuierlicher Austausch mit möglichst vielen gesellschaftlichen Stakeholdern fundiert die Anwendungsdimension des neuen Paradigmas und trägt dazu bei, seine transformative Kapazität zu erhöhen. Ich habe die 4 Thesen nochmal aufgelistet, wiederhole sie natürlich jetzt nicht und komme zum Schluss wieder zum Anfang zurück. Bin jetzt schon am Ende meines Vortrags, halbe Stunde hatte ich, halte ich mich einigermaßen dran und wiederhole sozusagen nochmal, was ich vorher gesagt habe, in einem leicht, hoffentlich leicht geänderten Licht und im Lichte des Themas, nämlich Spannung zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung und warum Transdisziplinarität und Beratung hier vermitteln. Da möchte ich am Schluss noch ein paar grundsätzliche Bemerkungen machen zu diesem Thema. Deshalb kam ich überhaupt auf dieses merkwürdige Thema. Ja, habe ich ja mit vorgeschlagen. Schlägt ja so ein dummes, doofes Thema, schlägt einem ja keiner vor. Ja, aber was da dahinter steckt, natürlich ein paar auch persönliche, biografische Sachen, will ich ein bisschen zurückstellen, aber lässt sich natürlich nicht vermeiden. Sie haben gesehen, ich komme von einer Fachhochschule. Fachhochschulen sind sozusagen Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ich habe mich immer schon gefragt, was heißt jetzt angewandte Wissenschaften? Ja, und wo kommt denn dann die Wissenschaft her, die ich jetzt anwenden soll? Also es scheint irgendwo eine Wissenschaft zu geben, die wir jetzt sozusagen in einer etwas bescheideneren Fassung jetzt anwenden. Ja, irgendwie so. Ja, und woanders sitzen die, die die Grundlagenforschung machen. Und da muss ich sagen, ich habe das nie richtig verstanden, ich habe es bis heute verstehe ich das nie ganz, weil ich meine persönliche Biografie begann anders. Mein erstes Studium war Rechtswissenschaften. Und die Rechtswissenschaften, was sind die eigentlich? Ja, dann wollte ich unbedingt Medizin studieren, weil ich unbedingt Psychiater und Psychoanalytiker werden wollte. Da habe ich, in einer Klinik gearbeitet mehrmals, auch ein Jahr lang und in einer anderen Klinik auch nochmal. Und dann habe ich von Medizin Abstand genommen, aber ich habe da Medizin mitbekommen. Ja, und gemerkt, ja, was ist das eigentlich jetzt, Grundlagenforschung oder angewandt? Ja, dann habe ich soziale Arbeit studiert. Das habe ich an der Uni gemacht, da war das für mich, was war das jetzt dort angelandt? Also ich jetzt letztlich an der Fachschule, ist klar angewandt, aber wenn, als ich dann mal vor ein paar Jahren in Berkeley war, in der School of Social Welfare, da haben die sich, das war eine School of Social Welfare, dort gab es auch soziale Arbeit, die haben sich irgendwie schon als angewandt, aber eigentlich haben sie sich als grundlagenorientiert verstanden. Aber also wie eine Business, also eine Business School eben. Das heißt, also diese Vorstellung von Grundlage und angewandt hat mich immer sehr verwundert. Also der klinische Blick, ne, zum Beispiel, den man eigentlich als Wissenschaftler irgendwie immer haben sollte, jedenfalls wenn man mit Realphänomenen sich beschäftigt. Also ich habe das nie wirklich ganz verstanden. Ich sehe aber natürlich eine Botschaft dahinter, ein Normativ dahinter. Ja? Und das ist sehr komplex, das kann man diskutieren. Die Philosophen unter uns, die es hier auch gibt, die sehen natürlich klar, wir als Philosophen, wenn man natürlich noch Theologe ist, wir waren die Fakultät 1. Und was dahinter kommt, dann Fakultät 27, das ist dann die Angewandte. Die sozusagen, wenn wir einmarschieren vorne unter unseren Talaren, die werden wir schon vorne Platz nehmen, sind sie immer noch nicht im Saal drin. Das sind die angewandten Wissenschaften. Das ist ein bisschen ironisch. Aber das ist, meine ich, ein Grundproblem. Und ich glaube, in der Nachhaltigkeitsforschung merken wir das. Also ich neige davon, meiner Meinung nach gibt es eigentlich nur gute oder schlechte Forschung und relevante oder irrelevante Gegenstände. Irrelevante gibt es aber fast gar keine. Sie können fast alles untersuchen. Ja, also meiner Meinung nach gibt es kaum was Irrelevantes, aber es gibt natürlich auch sehr viel bedeutendere Fragen. Und manchmal. Zweite Thema, also die Spannung meine ich sozusagen, aber Transdisziplinarität und Beratung, da habe ich versucht jetzt Ihnen sozusagen über die Bande ein Konzept zu vermitteln. Ich glaube, dass Beratung und ich könnte noch viele andere Projekte erwähnen, meiner Meinung nach haben wir als Wissenschaftler, wenn wir in Kontakt mit Gesellschaft treten, immer eine Beratungsaufgabe. Und jeder von Ihnen oder von euch, der unterwegs ist, der weiß das. Die Gesellschaft, egal wo, erwartet von uns eben eine Aufbereitung von Wissen. Und insoweit eine Beratungsleistung. Und diese Aufgabe müssen wir nachkommen. Das steht in unserem Grundgesetz, das ist unsere Aufgabe. Ergeben sich bei uns bestimmte grundgesetzliche Freiheiten. Und ich glaube, diese Beratungsleistung ist für Wissen, für Wissenschaft meiner Meinung nach sozusagen grundlegend, auch konzeptionell grundlegend. Aber meiner Meinung nach ist sozusagen diese Verkürzung des Transdisziplinaritätsdiskurses auf diese Beratungsseite, also Transdisziplinarität oder transformativ, vor allem das transformative Idee, die entsteht nur, indem wir sozusagen die Praxis einbeziehen, scheint mir nur die Hälfte der Wahrheit. Es ist die Hälfte der Wahrheit, aber es ist nur die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte ist, dass wir zugleich auch die Wissenschaft selbst sozusagen zum Gegenstand und zum einem Akteur machen müssen, der sich selbst für Transformation interessiert. Und deshalb war meine Anfangsreferenz auch die Referenz auf Soziologie, Sozialpolitik und Sozialreform. Und ich glaube, dass die Nachhaltigkeitsforschung aus dieser alten Tradition, von den Kathedersozialisten bis hin zu den Sozialreformen, von Weber bis Tönnies, eine Menge lernen kann. Wie man gesellschaftlich wirksam ist und vor allem in den Institutionalisierungsvorgängen. Da kann man eine Menge lernen. Unsere modernen Gesellschaften sind Wohlfahrtsstaaten. Das hat lange gedauert, waren viele Kämpfe. Und ob sie sozusagen auch Ökostaaten werden, Ökogesellschaften werden, werden wir sehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.